Genau, also erfahrene Gottesdienstbesucher wissen, wenn ich mit Schokoriegeln rumfuchtel, dann kommt jetzt garantiert irgendein blödes Quiz. Das wird auch heute wieder so sein. Und passend zum Thema der Kindersegnung gibt es Kinderriegel zu gewinnen. Genau, und Daniel, du darfst mal die Folie abfahren. 4 Kinder und was aus ihnen geworden ist. Ich zeige euch jetzt 4 Bilder von berühmten Leuten. Und der Haken aber dabei ist, dass diese berühmten Leute, die ihr alle aus dem Fernsehen kennt, die ihr aus den Nachrichten kennt, sehen wir jetzt, als sie noch Kinder waren. Und ihr dürft mal raten, wer denn diese Kinder sind. Und wer es errät, der kriegt zur Belohnung einen Kinderriegel. Denn was für Kinder gut ist, kann ja für Erwachsene nicht schlecht sein. Genau, so. Ich habe es zwar ein Stimmengewirr. 10 Riegel habe ich zu vergeben. Jetzt muss noch mal einer ganz laut rufen. Angela Merkel, genau. Von der Lydia habe ich es zuerst gehört. Kannst mal eins weiterklicken, Daniel. Ja, genau, Angela Merkel. Ich möchte übrigens an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich ein nettes Bild gewählt habe, nicht, dass es hinterher wieder heißt, der Zacke drückt hier der Gemeinde seine politische Überzeugung aufs Auge. Also Angela Merkel, damals als Kind und heute. So, du kannst mal eins weiterklicken. Ich mache Platz hier. So, ja, genau, Thomas Müller. Bist du verwandt mit ihm? Kennst du ihn als Kind? Okay, kannst du mal eins weiterklicken? So, hier sehen wir einen Wissenschaftler und jetzt sagst du vielleicht spontan, ja, Albert Einstein, genau. Mein Gott, was rede ich? Viel zu einfach hier alles. Ich sehe schon. Albert Einstein. So, und dann, weil das offensichtlich so einfach ist, sage ich jetzt nichts mehr dazu. Was ist aus diesem jungen Mann geworden? Ja, genau. Barack Obama. Ihr könnt es mal nach hinten durchreichen. Ich will es jetzt nicht ganz so kraftvoll hier feuern. Ja, vielen Dank, Daniel. Kannst die Folie ausmachen? Ja, ich merke einfach schon, ich habe das offensichtlich viel zu leicht gewählt. 4 Kinder und es ist eine ganze Menge aus ihnen geworden. US-Präsidenten, eine Bundeskanzlerin, ein Nobelpreisträger, ein Fußballweltmeister. Ja, wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich als die kleine Angela dort an den Baum gelehnt hat und der kleine Barack auf seinem Dreirad unterwegs war, da hätten das die Eltern nicht vermutet, dass irgendwann mal das die Leute sind, die auf den Titelseiten aller Zeitungen sind, dass der kleine Albert irgendwann mal der wahrscheinlich berühmteste Wissenschaftler überhaupt unserer Zeit sein wird. Aus denen ist was geworden. Und wir haben ja heute das Vorrecht, bei uns in der Gemeinde 5 Kinder zu segnen, die so in den letzten 12 bis 18 Monaten zur Welt gekommen sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so ein Baby auf dem Arm habe oder so ein kleines Kind sehe, da geht mir das immer so, ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte so die Möglichkeit, mal 40 oder 50 Jahre in die Zukunft zu gucken. Einfach, weil ich so neugierig bin, was aus diesem Kind irgendwann mal werden wird. Und wer weiß, vielleicht ist von den 5 Kindern, die wir heute segnen, auch ein kommender Fußballweltmeister dabei oder vielleicht eine Bundeskanzlerin, ein Nobelpreisträger. Also das Einzige, was wir mit Sicherheit ausschließen können, ist, dass wir heute keinen US-Präsidenten segnen werden. Die müssen nämlich laut Verfassung in den USA geboren sein. Also da muss ich euch enttäuschen, aber alles andere dürfen wir gespannt sein. In 50 Jahren wissen wir mehr, was aus ihnen geworden ist. Und heute möchte ich ganz gern mir mit euch zusammen Gedanken machen über einen Mann, der tatsächlich die Möglichkeit hatte, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Gott hat ihm diesen Blick in die Zukunft ermöglicht. Dieser Mann ist Abraham. Abraham war ja das Mitglied einer wohlhabenden Familie, ist geboren worden im heutigen Südirak. Und ist dann zusammen mit seinen Eltern, mit seinem Vater in das Gebiet der heutigen Türkei gezogen und hat eigentlich, ja, sag ich mal, war ein Nomade, es war eine nomadische Familie, aber dafür haben sie ein sehr angenehmes Leben geführt. Die Familie war wohlhabend, es hat vermutlich an nichts gefehlt. Aber als dann eines Tages sein Vater gestorben ist, hatte er kurz darauf eine Begegnung mit Gott, erzählt uns die Bibel. Und zwar berichtet die Bibel dort, der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. 1. Mose 12. Und wenn du die Geschichte selber mal nachliest, dann wundere dich nicht, dass dort die Rede ist von Abraham und nicht von Abraham. Also diesen Namen hat er erst später bekommen von Gott. Also es geht um den gleichen Mann. Also Abraham bekommt kurz, nachdem sein Vater gestorben ist, den Auftrag von Gott, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und in ein unbekanntes Land zu gehen, das Gott ihm zeigen wird. Und ich finde das schon interessant, so wie nüchtern das die Bibel so erzählt. Da kommt Gott und sagt, hey, lass doch einfach mal alles hinter dir. Und dann steht da nur so da, naja, und da zog Abraham aus. So als ob es irgendwie jetzt keine größere Sache gewesen wäre. Wir kriegen dort in dem Text keine Informationen drüber, ob Abraham damit sich gerungen hat, ob das für ihn eine lange Entscheidung war, ob er da jetzt irgendwie Gott wirklich richtig gehört hat, ob das wirklich dran ist, ob er es machen soll, ob er gehorsam sein soll Gott gegenüber. Aber was wir wissen aus der Erzählung ist, dass Abraham am Ende die Entscheidung getroffen hat, ja auf das zu hören, was er von Gott wahrgenommen hat. Und wir wissen auch, dass Gott mit all den Dingen, die er Abraham versprochen hat, wirklich treu war. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich zum großen Volk machen. Und wir wissen heute, dass Abraham der Stammvater der Juden ist. Also ist jetzt im Vergleich zu den Chinesen vielleicht nicht das größte Volk, das wir so auf der Welt haben, aber es ist ja trotzdem, kann man auch sagen, aus dem ist was geworden. Stammhalter eines Volkes, zu dem heute immerhin 15 Millionen Menschen gehören. Dann sagt Gott, ich will dich segnen. Und wir lesen so in den folgenden Kapiteln, dass Abraham zu großem Reichtum kommt, dass er viel Vieh hatte, was für Nomaden natürlich das Wichtigste ist, dass er viel Gold hatte, viel Silber hatte, dass er eine Menge Sklaven hatte. Das denken wir heute ein bisschen anders drüber, aber auch damals war das einfach ein klares Zeichen von Reichtum und Wohlstand. Also Abraham war wirklich gesegnet. Dann sagt Gott zu Abraham, ich will dir einen großen Namen machen. Und heute, 4000 Jahre später, wird Abraham in Ehren gehalten von den Juden, von den Christen, von den Muslimen, die ihn eben auch als ihren Stammvater sehen. Und das sind immerhin fast 4 Milliarden Menschen. Das ist schon, kann man sagen, Gott hat sein Versprechen eingehalten, Abraham einen großen Namen zu machen. Und schließlich sagt Gott auch zu Abraham, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist einerseits was, was sozusagen geistlich Realität geworden ist, denn Abraham steht ja sozusagen direkt in dieser Vorfahrenslinie von Jesus. Also Abraham war einer der direkten Vorfahren von Jesus und durch Jesus ist natürlich die gesamte Welt auch gesegnet worden, ist die Möglichkeit gegeben worden, einfach auch zu Gott im Himmel so diese Beziehung zu haben, die sich Gott eigentlich zu uns wünscht. Es ist aber auch in einem ganz anderen Sinne, finde ich, immer so Realität geworden. Jetzt weiß ich natürlich so dieses ganze Thema Israel, das ist in unserer heutigen Gesellschaft stark umstritten und wenn man sich jetzt einfach so hinstellt und sagt, naja, die Juden sind doch ein Segen für die Welt, gibt es genug Leute, die würden das auch ganz anders sehen. Aber ich will einfach nur eins zu bedenken geben, was mich immer zum Nachdenken bringt. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Gottesdienst erzählt. In der Weltbevölkerung, wenn man die gesamte Weltbevölkerung zusammennimmt, dann machen die Juden, also nicht nur die Israelis, sondern die Juden, die insgesamt auf der Welt leben, einen Anteil von 0,2% aus. Wenn man sich sämtliche Leute anguckt, die in der Geschichte einen Nobelpreis bekommen haben, seit es eben den Nobelpreis gibt, und dann guckt, wie viele von diesen Leuten waren jüdischer Abstammung, jetzt mal egal, ob sie wirklich praktizierende gläubige Juden waren oder sozusagen halt nur jüdischer Abstammung waren, dann ist es so, dass ungefähr 15% diese jüdischen Wurzeln haben. Also ein Bevölkerungsanteil von 0,2% stellt 15% der Nobelpreisträger, seit es eben die Nobelpreise gibt. Und das ist ja was, das ist ja kein Kaffeesatz, da gibt es ganze Listen, die man sich im Internet einfach angucken kann, wo Name für Name aufgezählt ist, welche Nobelpreisträger das so betrifft. Und ich denke so, egal wie man jetzt irgendwie zu Israel steht, egal ob man jetzt sagt, solche Verheißungen im Alten Testament, das ist für mich das Wort Gottes oder das ist für mich einfach halt eine alte Geschichte und eine Tradition, aber dass die Welt durch diese Menschen gesegnet worden ist, die durch ihre Forschung, durch Literatur, durch Beitrag zum Weltfrieden einfach sich reingehängt haben, um die Welt vorwärts zu bringen. Ich glaube, da werden sich wahrscheinlich alle Leute einig sein. Also kurzum, was ich so aus der Geschichte einfach sehe von Abraham ist, wenn Gott eine Zusage macht, dann hält er sie ein. Gott steht zu seinem Wort. Wobei da auch nochmal eine Sache im Leben von Abraham wirklich interessant ist, denn Abraham hat von dieser Erfüllung dieser Zusagen selber eigentlich herzlich wenig mitgekriegt. Wenn wir uns mal das Leben von Abraham angucken, klar, er war gesegnet, er war reich, er hat wahrscheinlich ein gutes Leben geführt. Also wir lesen in der Bibel, er ist gestorben, da war er alt und Luther übersetzte so schön, er war lebenssatt. Das finde ich irgendwie ein sehr schönes Wort, weil lebenssatt, das legt irgendwie so nahe wie, ja, ich habe nichts verpasst und es war alles schön, aber irgendwie so nach dem Motto, es ist gut jetzt, ich bin bereit, auch wirklich nach Hause zu gehen. Und Abraham war lebenssatt, als er gestorben ist. Also er hat bei allem, was herausfordernd und spannend war, insgesamt, glaube ich, kein schlechtes Leben geführt. Aber da war auch so vieles dabei, was Gott ihm verheißen hat und was Existenz geworden ist, was Abraham selber gar nicht mehr miterlebt hat. Abraham hat nicht mehr miterlebt, dass er der Stammvater eines großen Volkes wird. Er hatte so mit der Frau, mit der zusammen er dieses Kind verheißen bekommen hat, mit der Sarah gerade mal ein einziges Kind, den Isaak. Und der Isaak, der hatte auch nur zwei Söhne, nämlich den Jakob und den Esau. Und erst die Söhne von Jakob, also die Urenkel von Abraham, sind diejenigen, mit denen dann eigentlich das so beginnt, dass dieses Volk Israel anfängt zu wachsen. Die 12 Stammväter, ja, dieser 12 Stämme Israels. Und zu dem Zeitpunkt war Abraham schon längst tot. Also er wusste, also er hat davon selber überhaupt nichts mehr miterlebt. Und genauso hat er auch nichts davon miterlebt, dass Gott seinen Namen groß gemacht hat. Ich meine, klar, er war reich und reiche Leute sind allermeistens auch bedeutend irgendwie so in der Gesellschaft, in der sie leben. Aber dass er wirklich so, sag ich mal, dass es auf der ganzen Welt 4 Milliarden Menschen gibt, die seinen Namen in Ehren halten, das hätte er sich wahrscheinlich so nicht vorstellen können zu seinen Lebzeiten. Und er hat auch nicht mehr mitgekriegt, dass er und seine Nachkommen zum Segen für alle Völker werden. Am Ende ist das Einzige, was ihm so vom verheißenen Land zuteil geworden ist, dieses eine Stück Acker, auf dem seine Frau Sarah und er selber begraben sind. Das ist das vom verheißenen Land, was Abraham selber in Empfang nehmen konnte. Und so können wir sagen, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, dass Abraham auf der einen Seite ein Mann war, der von Gott unglaublich gesegnet war, der wirklich hoch in der Gunst von Gott gestanden hat und gleichzeitig aber auch ein Mann, der wirklich immer so sein Leben und sein Gehorsam so aus dem Glauben raus leben musste, weil relativ wenig für ihn selber von dem sichtbar war, wozu Gott ihn berufen hat. Im Hebräerbrief steht dann, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Ein gesegneter Mann, ein Gott, der hoch in der Gunst von Gott stand und trotzdem eigentlich immer aus dem Glauben rausleben musste, dass Gott die Dinge einhalten würde, die er ihm versprochen hat, ohne dass ihm selber so noch diese Gnade, dieser Segen zuteil geworden ist, die Dinge wirklich selber in Existenz kommen zu sehen. Ja, was nehme ich so für mich mit aus dieser Geschichte von Abraham für die 5 Kinder, die wir heute segnen, für uns als Gemeinde, die wir hier zusammen sind. Und ja, ich möchte da einfach ganz klassisch auf 3 Punkte eingehen, die mir wichtig sind. 3 Punkte Predigten sind ja immer dann die besonders gesalbten Predigten und so. Deswegen genau 3 Punkte, auf die ich eingehen will. Der erste Punkt ist, ich habe es vorher schon gesagt, wenn Gott was verspricht, dann hält er das ein. Aber diese Versprechen von Gott sind auch immer wieder damit verknüpft, dass wir bereit sind, uns zusammen mit Gott auf den Weg zu machen. So wie das eben bei Abraham ja völlig offensichtlich ist, wenn Abraham sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, und dann werden all diese Dinge passieren, dann werden sie halt nicht passieren, wenn Abraham nicht geht in das Land, das Gott ihm zeigen wird. Und wenn wir heute diese 5 Kinder segnen, sie sind ja noch kleine Kinder, dann ist das gut und gesund, dass diese Kinder noch von ihren Eltern abhängig sind, dass es da eine ganz enge Bindung gibt, dass diese Eltern praktisch nichts oder sehr wenig tun, ohne dass die Eltern dort dabei sind und sich unmittelbar darum kümmern. Aber was auch immer der Plan ist, der Gott mal so mit dem Leben dieser Kinder hat, damit sie in diese Berufung reinwachsen können, werden auch sie sich irgendwann mal in irgendeiner Form auf den Weg machen müssen. Und wenn es in dem ganz banalen Sinne ist, ist auch einfach so ein Stück weit das Elternhaus hinter sich zu lassen, auf eigenen Beinen zu stehen, auch so ein Stück weit so diesen Komfort hinter sich zu lassen, die Sicherheit hinter sich zu lassen, die das eigene Elternhaus auch bietet. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich so das allererste Mal in meinem Leben eine eigene Wohnung hatte. Das ist irgendwie saucool, wenn du so mit Anfang 20 da drin stehst. Und irgendwie hat man da auch so ein bisschen Respekt davor, weil jetzt musst du deine Wäsche selber waschen. Da kann ja ganz viel schief gehen und was auch immer. Irgendwann müssen Kinder auch von zu Hause so ein Stück weit ihren eigenen Weg finden, um in diese Berufung reinzuwachsen, die Gott für sie hat. Sie müssen sich auf den Weg machen. Und jetzt ist das natürlich, wenn es um Kinder geht, eine Binsenweisheit. Das ist jetzt, denke ich mal, nichts, wo jetzt irgendjemand von uns ganz überrascht ist. Aber eigentlich gilt auch genau das Gleiche mit den Verheißungen, die Gott für mein Leben und dein Leben so hat. Das ist immer auch so ein Stück weit dran verknüpft, dass wir bereit sind, uns gemeinsam mit Gott auf den Weg zu machen. Wenn wir uns ja immer dran klammern an diese Komfortzone, wenn wir sagen, naja, ich will aber das Gewohnte nicht auch mal ein Stück weit aufgeben, ich will ungern die Routine hinter mir lassen, weil ich nicht so genau weiß, was dann kommt. Ich will ungern irgendwelche Dinge im Leben tun, bei denen ich nicht so genau abwägen kann, wie das am Ende ausgeht. Dann können wir sicher auch ein komfortables Leben führen, aber wir werden dieses Neue verpassen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Und das ist im Übrigen nicht nur eine Sache, die irgendwie Kinder betrifft oder Leute, die so, sag ich mal, am Anfang ihres Lebens als Erwachsene stehen. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Gott den Auftrag bekommen hat, in dieses unbekannte Land zu ziehen. Und mein Lieblingsbeispiel hier für Dresden ist ja immer Sabine Ball. Ein Stoffwechsel, nehme ich an, das kennen die allermeisten von euch, also einfach eine christliche Organisation, die sich viel kümmert um Kinder und Jugendliche, die oft aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. Und ja, da geht einfach ganz viel Segen aus vom Stoffwechsel, aber das alles konnte nur entstehen, weil eine Frau Mitte 60, die in den USA gelebt hat, bereit war, so diesem Ruf Gottes zu folgen und nach Dresden zu gehen. Und hier in dieser Stadt einfach nochmal ganz neu anzufangen. Das ist wirklich so ein beeindruckendes Bild für mich, dass diese Sabine Ball buchstäblich in Dresden ankam und nichts anderes hatte als die 2 Koffer, in jeder Hand einen. Und dann hat sie praktisch nochmal völlig neu angefangen. Sie ist Gott gefolgt und es ist heute eine Organisation, ein Werk, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, einfach eine Arbeit daraus entstanden, die für ganz viele Kinder und Jugendliche und ihre Familien zum riesigen Segen geworden ist. Den Segen Gottes finden wir eben ganz oft nicht irgendwo in der Komfortzone, so schön sie ist, sondern den Segen Gottes finden wir immer auch wieder auf dem Weg, den Gott einfach mit uns gehen will. Und das ist der erste Punkt, den ich so ein Stück weit aus der Geschichte von Abraham für die 5 Kinder, die wir heute segnen und für uns so rauslesen kann. Das zweite, was mir wichtig ist, ist, dass gesegnet werden und ein Segen für andere sein, für Gott immer irgendwie zusammengehört. Wenn man so in die Bibel reinguckt, Das geht immer Hand in Hand. Ich bin überzeugt davon, Gott hat Abraham wirklich geliebt. Er hat seinen Mut geliebt, er hat sein Herz geliebt, seine Bereitschaft geliebt, wirklich einfach loszuziehen. Und ich glaube, Gott hat es geliebt, Abraham zu segnen. Aber schon von vornherein wird klar, dieser Segen, den Abraham von Gott empfängt, ist nicht für ihn allein bestimmt. Gott sagt nicht, hey, ich finde dich so toll, dass ich dich segne, damit es dir auf immer gut geht. Dir soll es gut gehen, aber ich segne dich, damit du diesen Segen, den du empfängst, weitergeben kannst und für andere ein Segen sein kannst. Und das zieht sich so als roter Faden durch die komplette Bibel durch. Wir sind von Gott gesegnet, um Segen an andere weitergeben zu können. Ich möchte einfach als Verdeutlichung so ein kleines Zeugnis erzählen. Mich hat vor 2-3 Monaten mal jemand aus der Gemeinde angesprochen und hat gesagt, ich habe dort mit Gott was erlebt, aber ich möchte ganz gern anonym bleiben, also möchte mich jetzt nicht vor die ganze Gemeinde stellen und es dort erzählen. Vielleicht gibt es mal irgendwie eine Predigt, wo das reinpasst und du kannst es weitergeben. Und hier passt es also ganz wunderbar rein. Und zwar war das eine Person, die, ja, bei der man sagen kann, der ist finanziell nicht gut geht im Vergleich zu den allermeisten von uns, die wirklich so buchstäblich immer wieder jeden Euro umdrehen muss und wirklich sich überlegen muss, wofür gebe ich dieses Geld aus. Und diese Person war mal irgendwie beim Fleischer einkaufen und da, die haben ja meistens dann irgendwie hier so eine Snacktheke, kennt ihr alle, wo dann verschiedene so belegte Brötchen und so drin liegen. Und sie hat sich dann gesagt, also heute gönne ich mir das mal und kaufe mir so ein belegtes Brötchen, obwohl ich weiß, eigentlich ist es nicht vernünftig, es sprengt auch irgendwie so ein Stück weit mein Budget, aber heute gönne ich mir das mal. Und das hat die Person dann getan und ist so mit diesem Brötchen in der Hand rausgekommen vom Fleischer und dann saß dort so in der Nähe von dem Laden so ein Bettler auf der Straße und ja, hat eben gebettelt. Und die Person hatte so den Impuls zu sagen, hey, ich habe nicht viel, aber irgendwie, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich komme über die Runden, ich muss nicht hungern und hier sitzt jemand, dem es offensichtlich schlechter geht als mir. Und sie hatte den Impuls, ich möchte einfach dieses belegte Brötchen diesem Bettler schenken. Und das hat sie dann getan, ist nach Hause gegangen, hat wahrscheinlich auch diesem Brötchen trotzdem so ein bisschen hinterher getrauert. Und sie hat mir dann erzählt, am nächsten Tag habe ich meinen Briefkasten aufgemacht und da war ein Briefumschlag drin. Den habe ich aufgemacht und da waren ein Zettel drin, auch ein anonymer Zettel von Leuten, die gesagt haben, irgendwie hatten wir den Eindruck, wir sollen dir ein bisschen Geld zukommen lassen. Und in diesem Umschlag waren 300 Euro drin. Und jetzt ist mir natürlich klar, dass sowas, es ist kein Automatismus. Man kann nicht sagen, für jeden Euro, den man irgendwo weitergibt, kannst du damit rechnen, am nächsten Tag 300 Euro im Briefkasten zu haben. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Beispiel dafür, dass Gott uns segnet, wenn wir bereit sind, Segen weiterzugeben. Und Gott sieht das vermeintlich Kleine und wird es groß segnen. Und auf ganz vielfältige Art und Weise. Und ich glaube wirklich, das ist ein Glaubensprinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht und bei dem uns Gott wirklich ermutigt, das auch ernst zu nehmen. Und das ist so ein Prinzip, das widerspricht natürlich zuerst mal so völlig unserem Denken, unserer Intuition, sozusagen, naja, also wenn du weggibst, dann wirst du hinterher mehr haben. Wie soll das funktionieren? Wenn ich weggebe, habe ich doch hinterher weniger. Aber ich will uns da auch wirklich ermutigen, dort einfach, ja, wenn du sagst, das fordert mich irgendwo auch so ein Stück weit heraus, einfach versuch dort mal kleine Schritte zu gehen. Einfach im Rahmen dessen, was dir möglich ist. Niemand muss mehr tun, als er tun kann. Aber versuch mal dort kleine Schritte zu gehen und wirklich zu gucken, ob Gott da auch zu seinen Zusagen steht. Und ich will uns auch ermutigen, dass wir von vornherein darauf achten, auch unsere Kinder hineinwachsen zu lassen, so in diesen Lebensstil der Großzügigkeit. Und es gibt ja irgendwo den schönen Satz, es bringt ja nichts, seine Kinder zu erziehen, die machen einem ja doch alles nach. Also es bedeutet, die beste Art und Weise, wie wir Kinder einfach in diesen Segenskreislauf mit reinnehmen können, ist, wenn wir zunächst als Eltern, aber auch wir als Gemeinde einfach anfangen, diese Dinge vorzuleben. Und auch das ist was ich aus dieser Geschichte von Abraham für uns alle mit rausziehe. Segen empfangen und Segen weiterzugeben ist was, was bei Gott immer zusammengehört. Und schließlich noch ein dritter Punkt, auf den ich gerne eingehen will. Ich habe ja vorher gesagt, Abraham hat wenig von dem gesehen, was Gott ihm so versprochen hat. Er ist einfach gestorben, bevor die Dinge in Existenz gekommen sind. Und wir lesen jetzt nicht drüber, dass Abraham da irgendwie mal mit sich selber gehadert hat oder sich irgendwann mal gefragt hat, ja, war es das jetzt wirklich alles wert? Ich könnte jetzt bei meiner Familie sein, dort, wo ich aufgewachsen bin, aber tatsächlich bin ich irgendwo in einem fremden Land. Wissen wir alles nicht, aber es wäre jetzt auch irgendwie nicht abwegig, dass Abraham vielleicht am Ende seines Lebens auch solche Gedanken hatte. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir auch immer wieder dorthin kommen zu sagen, wenn wir über diese Berufung nachdenken, die auf unserem Leben liegt, über den Segen, den wir auch selber an andere weitergeben, auch immer wieder diese Sicht zu suchen, die Gott auf unser eigenes Leben hat. Nicht nach den Maßstäben, die es so in der Welt gibt für Erfolg und so, sondern einfach zu gucken, welche Sicht hat Gott auf das Ganze. Auf den ersten Blick ist es etwas deprimierend, dass Abraham so wenig sozusagen gesehen hat, was in Existenz gekommen ist. Aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, stelle ich fest, es ist im Grunde genommen ermutigend und befreiend, dass Gott andere Maßstäbe hat für Erfolg, als wir das oft in der Welt haben. Und lass mich das so an einem Beispiel festmachen, so ein Stück Segen, das ich selber so in meinem Leben auch empfangen durfte. Wenn ich an meine eigenen Eltern denke und die Art und Weise, wie mich meine Eltern erzogen haben, dann gab es schon verschiedene Dinge, die meine Eltern von mir erwartet haben. Sie haben erwartet, dass ich mich in der Schule anstrenge. Ihnen war wichtig, dass ich irgendwie lerne, mit Geld vernünftig umzugehen und so all diese Dinge, die man halt eben braucht, um später auch mal im Leben so ja einfach sein Mann, seine Frau stehen zu können. Aber gleichzeitig haben mir meine Eltern auch immer ganz deutlich vermittelt, weißt du, was uns eigentlich wichtig ist, ist, dass du irgendwie ein möglichst glückliches Leben führst, dass du das tust, was man irgendwie als Mensch dafür tun kann, damit das Leben glücklich wird. Aber es ist uns nicht wichtig, ob du dann hinterher irgendwo ein Professor bist, ob du irgendwie ein ganz wilder Manager in einer großen Firma bist oder ob du ein LKW fährst oder ob du irgendwo ein Handwerk lernst oder was auch immer. Das Wichtige ist für uns, dass du am Ende mit deinem Leben glücklich wirst. Und das war was, was mir einfach eine riesige Freiheit gegeben hat, so als Jugendlicher, auch später, heute noch, dass meine Eltern einfach sagen, wenn du glücklich bist, dann ist es uns gut genug. Und sozusagen, ob wir dich lieben, ob wir zufrieden sind mit dir, ob wir stolz auf dich sind, das hängt nicht davon ab, dass du viel Geld verdienst, dass du irgendwie viele Angestellte hast, dass du 1000 Bücher geschrieben hast. Und das ist was, was für mich einfach was unglaublich Befreiendes ist. Und das ist was ich so ähnlich auch einfach bei Gott entdecke. Ob du von Gott angenommen bist, geliebt wirst, ob Gott sagt, hey, ich bin einfach stolz auf dich, ich bin gern mit dir zusammen. Das hängt nicht davon ab, ob du Bundeskanzler bist oder Nobelpreisträger oder Pastor von irgendeiner Megachurch. Und ob Gott wirklich diesen Segen sieht, der von dir ausgeht, das hängt nicht davon ab, dass es Unmengen von Geld sind oder dass da Tausende von Leuten betroffen sind. Sondern letzten Endes geht es immer nur wieder darum, dass Gott sich von dir wünscht, dass du sagst, das, was ich empfangen habe, das gebe ich weiter im Rahmen, wie ich das eben kann. Und das genügt für Gott. Ihm hat der Gehorsam von Abraham genügt. Jesus bringt mal das Beispiel von einer armen Witwe, oder er erlebt es selber mit, eine arme Witwe, die ein kleines bisschen Geld in die Kollekte tut. Und es gibt Leute, die lachen dann drüber und sagen, jetzt wirft ihr hier ihre 20 Cent rein, wer soll denn damit irgendwas anfangen? Und Jesus sagt, wisst ihr, diese Frau hat mehr Geld gegeben in ihrer Armut, als viele andere von euch jemals da reingetan haben. Und das ist das, was ich für mich als so befreiend erlebe bei Gott. Gott liebt uns, nimmt uns an, Gott ist stolz auf uns, Gott verbringt gerne Zeit mit uns, nicht weil wir irgendwie erfolgreich sind nach menschlichen Maßstäben, sondern weil wir einfach bereit sind, uns mit Gott auf den Weg zu machen, weil wir bereit sind, das, was wir von Gott an Segen empfangen, im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterzugeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von Gott auch immer wieder diese Sicht auf uns selber wirklich schenken lassen. Um einfach zu wissen, es hängt nicht von diesen Erfolgsmaßstäben, die es in der Welt so oft gibt, ab. Und das ist so das, was ich mir einfach für uns heute so als Gemeinde wünsche. Das ist das, was wir natürlich auch den 5 Kindern wünschen, die wir heute segnen, dass das einfach so 3 Punkte sind, unter anderem, die wirklich ihr weiteres Leben prägen, bis sie dann irgendwann auch hoffentlich alt und lebenssatt sagen, jetzt habe ich alles mitgenommen, es war gut und jetzt bin ich einfach bereit, auch zu Gott heimzugehen. Und mal gucken, wenn dann eine Bundeskanzlerin oder ein Fußballweltmeister dabei ist, dann ist es natürlich auch schön, aber davon hängt es nicht ab, ob diese Kinder wertvoll sind und geliebt und angenommen. Ja, und wenn ich sage, dafür wollen wir sie segnen, dann meinen wir das auch ganz praktisch so. Wir wollen an der Stelle einfach die Familien herzlich einladen, mit nach vorne zu kommen für diesen Segen. Und wenn ihr sozusagen Segnungspaten dabei habt oder einfach sonst Leute, die ihr mit dazu haben wollt, bringt sie einfach gerne mit. Und ich werde mal in der Zwischenzeit hier ein wenig Platz machen.